Willkommen zum MVA-Kurs über Modern C++. Mein Name ist Florian Rappel, ich bin freiberuflicher IT-Berater, spezialisiert auf Webarchitektur und High-Performance-Computing, unter anderem aber auch sehr aktiv im Entwicklungsbereich mit Microsoft-Technologien. Und dafür bin ich auch MVP im Bereich .NET, unter anderem für meine Contributions im Bereich Open Source und Visual C Sharp. Meine Community-Aktivitäten sind neben diesen Open Source-Projekten vor allem auf Artikel für Seiten wie CoProject, TechPro oder auch SitePoint und durch meine Vorträge auf Konferenzen und Workshops für Unternehmen. Zu den Themen, die wir hier behandeln werden: Wir starten mit einer kurzen Einleitung über die Speicherverwaltung im modernen C++ und gehen dann über zum Konzept der Iteratoren, um anschließend die funktionale Programmierung, die mit C++ 11 hinzugekommen ist, näher zu betrachten. Abschließend werden wir dann das Thema der Konstruktoren nochmal näher erleuchten, um festzustellen, dass sich da mit C++ 11 einiges getan hat. Was sollte man als Teilnehmer an diesem MVA-Kurs mitbringen? Entweder man ist Umsteiger auf C++ oder Einsteiger in C++ mit einiger Programmiererfahrung. Idealerweise hat man bereits einige Jahre Erfahrung mit C-Sharp oder schon Grundkenntnisse in C++ gesammelt. Allgemein kann man als Voraussetzung feststellen, dass die objektorientierte Programmierung, die Kenntnisse mindestens einer Programmiersprache und Grundkenntnisse in C-ähnlichen Sprachen, wie eben beschrieben, idealerweise C++, bereits mitkommen. Wir kommen zum ersten Modul des MVA-Kurses über Modern C++. In diesem Modul betrachten wir die Speicherverwaltung mit modernen C++. Wir werden uns zunächst ansehen, wie wir dynamischen Speicher alloziieren, um anschließend uns die stackbasierte Programmierung näher zu betrachten. Danach werden wir sehen, dass wir in C++ 11 die Möglichkeit haben, Besitzansprüche zu deklarieren und zum Abschluss uns nochmal näher mit den Themen Listen und Tupels beschäftigen. Steigen wir zunächst ein allgemeines Thema Speicher in C++. Ganz wichtig: In C++ haben wir es mit manuellem Speichermanagement zu tun. Das gibt uns einige Möglichkeiten, die wir in Sprachen wie C-Sharp, zumindest im verwalteten Bereich, nicht besitzen. Zum einen ist es die freie Wahl zwischen Heap und Stack. Zum anderen ist es aber auch die Verantwortung, unseren Speicher selbst aufzuräumen. Tun wir das nicht, so laufen wir in die große Gefahr von Memory Leaks. Das bedeutet, dass unser Programm mit zunehmender Laufzeit immer mehr wächst und irgendwann den Speicher des Benutzers voll macht. Zu diesem Zeitpunkt haben wir im Prinzip keine Möglichkeit mehr, neuen Speicher anzulegen. Außerdem ist die Gefahr von illegalen Speicherzugriffen sehr groß. Das kann dazu führen, dass unser Programm abstürzt, wenn wir in Speicherbereiche zugreifen, die nicht in unserem Verantwortungsbereich liegen. Außerdem haben Arrays in C++ keine Boundchecks, die wir zum Beispiel von Sprachen wie C-Sharp kennen. Das bedeutet, dass wir durchaus auf Elemente zugreifen können, die nicht innerhalb des Arrays liegen. Auch hier ist natürlich die Gefahr eines illegalen Speicherzugriffs sehr groß. Methoden haben außerdem keinen Typcheck. Das heißt, im Prinzip können wir jede Methode mit jedem Typ verwenden. Allerdings, wenn die Methode auf Elemente zugreift, die nicht in dem Typ vorhanden sind, haben wir wieder ein Problem. Wie sieht dynamische Speicherverwaltung nun in C++ aus? Wenn wir Objekte auf dem Heap erstellen wollen, sollten wir den New-Operator verwenden. Einfach mit new t, wobei t der Typ ist, den wir auf dem Heap erstellen möchten. Objekte werden dann wieder auch freigegeben. Hierfür gibt es den Delete-Operator. Wenn wir Arrays erstellen möchten, müssen wir einen eigenen Operator verwenden, den New-Array-Operator. Hierbei wird ein Array mit der gewünschten Größe einfach in eckigen Klammern hinter dem Typen angegeben. Die Sache wird etwas komplizierter, denn ein neuer Operator für Arrays benötigt auch einen neuen Operator, um diese wieder freizugeben. Deshalb gibt es den Delete-Array-Operator. Es ist wichtig, dass diese manuelle Freigabe eben vollzogen wird. Ansonsten haben wir das eben angesprochene Memory Leak. Es ist auch wichtig, dass der entsprechend richtige Operator verwendet wird. Wenn wir also ein Array erstellen möchten, müssen wir das Array auch entsprechend mit dem DeleteArray-Operator vernichten. Betrachten wir jetzt, wie wir dynamisch Speicher erstellen können in C++. Zunächst erstelle ich einfach mal eine Beispielsklasse, nur damit wir einen Custom Type haben. Ich nenne diese Klasse einfach Foo. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, mir einen Foo-Pointer zu erstellen. Ich nenne es jetzt einfach Kleinfoo unter Verwendung dieses New-Operators. Wichtig, zu diesem Zeitpunkt habe ich Speicher alloziert, den ich noch nicht freigegeben habe. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu illustrieren, füge ich noch einen Konstruktor und einen Destruktor hinzu, die im Prinzip nichts anderes machen, wie eine Ausgabe an die Konsole zu schicken. Foo wurde erstellt. Und Foo wurde vernichtet. Zum Schluss lasse ich die Applikation noch kurz warten. Kompilieren wir das Ganze mal, betrachten die Ausgabe. So stellen wir fest, Foo wurde erstellt. Wir sehen keine Meldung, dass Foo vernichtet wurde. Dies ist völlig Scope-unabhängig, das heißt, selbst wenn ich die Allozierung in einem neuen Scope vornehme, erhalte ich dasselbe Ergebnis, eine dynamische Erstellung von Foo, ohne dass Foo irgendwie vernichtet wird. Möchte ich Foo vernichten, muss ich den Delete-Operator verwenden. Dasselbe gilt für Arrays. Legen wir ein Array an vom Typ Foos. So stelle ich fest, dass ich zunächst keinerlei Unterscheidung habe zwischen der Instanz von einem Array von Foos und einem Foo. Beides ist einfach ein Foo-Pointer. Wichtig ist allerdings, dass hinter dem Array nun lauter Instanzen von Foo stecken, das heißt, ich hätte in diesem Fall fünfmal den Aufruf des Konstruktors. Nachdem ich das Array nicht vernichtet habe, habe ich ja nicht fünfmal den Aufruf des Destruktors. Hierfür muss ich den DeleteArray-Operator hernehmen. Dann stelle ich fest, dass ich sowohl fünfmal Foo erstellt, als auch fünfmal Foo vernichtet habe. Gehen wir nun über zum statischen Speicher. Wir haben eben schon in dem Beispiel mit den Arrays gesehen, dass offensichtlich Instanzen von Foo erstellt worden sind, obwohl wir keinen New-Operator verwendet haben. Wir haben den New-Operator nur für das Array verwendet. Im Prinzip ist der statische Speicher auf dem Stack eine sehr performante Allozierung. Hierbei muss allerdings die exakte Größe des Objektes schon zur Compile-Zeit feststehen. Wir benötigen hierfür keinen Operator. Wie in dem Beispiel eben haben wir nur einmal den New-Operator verwendet, allerdings nur für das Array und nicht für die einzelnen Instanzen. Wir haben außerdem auch keine explizite Freigabe benötigt. Dies wurde implizit durch die Freigabe des Arrays bereits gelöst. Die Lebenszeit eines solchen Elementes, das auf dem Stack alloziert ist, ist an den entsprechenden Scope, der dieses Objekt erstellt hat, gebundener. Das heißt, wenn wir den Scope beenden, wird auch das Element vernichtet. Wir müssen allerdings auch berücksichtigen, dass dieser Stack eine limitierte Größe hat. Die meisten Compiler reduzieren ihn auf ungefähr 1 Megabyte. Es könnte natürlich je nach System, für das man entwickelt, kleiner oder größer sein. Allerdings ist 1 Megabyte für den Stack schon sehr großzügig und wir sollten niemals an diese Grenze stoßen. Betrachten wir nun ein Beispiel, wie der statische Speicher verwendet wird. Wir sind zurück bei unserem Standardbeispiel mit unserer Klasse Foo. Was ich jetzt tun kann, ist einen neuen Scope aufmachen und in diesem Scope einfach eine Instanz von Foo erstellen. Was ich feststellen werde, ist, dass zum einen der Standardkonstruktor aufgerufen wird, zum anderen aber, weil der Scope geschlossen wird, auch der Destruktor aufgerufen wird, um zu sehen, dass der Destruktor noch vor unserem CNIGNOR aufgerufen wird, beziehungsweise vor dem Beenden des Scopes, werde ich noch eine weitere Meldung hier einfügen. Scope ist noch offen, nur um festzustellen, dass wir wirklich noch innerhalb dieses Scopes uns befinden. Ich compile das Ganze, ich stelle fest, Foo wurde erstellt, der Scope ist immer noch offen und mit Schließen des Scopes wird auch Foo vernichtet. Im Prinzip erläutert es sehr einfach, worum es in der stackbasierten Programmierung geht. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen, wann wir diese Objekte vernichten. Der größte Vorteil liegt nun darin, dass es auch in komplexeren Szenarien, wie zum Beispiel unter Verwendung von einem Try-Catch-Block, immer noch sehr gut funktioniert. Und zum Beispiel eine Standard-Exception hier drin habe und ich ein Foo erstelle, welches leider nicht ausgeführt wird, da ich eine Standard-Exception werfe. Bad, bad. Werde ich feststellen, dass der Destruktor immer noch aufgerufen wird. Foo wurde erstellt, Foo wurde vernichtet. Das Ganze wird umso besser, wenn man sich mal das Gegenbeispiel anschaut. Ich lege das Ganze auf den Heap unter Verwendung dieses New-Operators. Hier werde ich jetzt nicht mehr den Delete-Operator erreichen. Das heißt, ich müsste irgendwie in diesem Catch-Block Foo vernichten, worauf ich direkt keinen Zugriff mehr habe. Das heißt, ich müsste eigentlich Foo außerhalb schon deklarieren. Ansonsten stelle ich fest, Foo wird erstellt, aber niemals vernichtet. Ich habe also quasi ein Memory Leak erzeugt an dieser Stelle. Diese Gefahr habe ich nicht, wenn ich in C++ auf dem Stack programmiere, da automatisch vom Compiler entsprechende Routinen eingefügt werden und der Destruktor für mich aufgerufen wird. In C++ 11 ist das Ownership-Modell hinzugefügt worden. Das Ownership-Modell ist für uns sehr wichtig, damit wir kennzeichnen können, welche auf dem Heap abgelegten Objekte zu was gehören. Gehört zum Beispiel ein auf den Heap abgelegtes Objekt zu einer Gruppe von Objekten oder gehört es explizit zu nur einem Owner, einem Objekt? Das heißt, wir haben nun die Möglichkeit, Besitzansprüche über den Typen zu transportieren. In C++ 11 wurden dafür zwei Typen eingeführt. Einer, um ein Shared Ownership zu deklarieren und ein Typ, um einen eigenen, einen Unique Ownership zu deklarieren. Die Möglichkeiten befinden sich alle in dem Memory Header und die Typen heißen Shared Pointer und Unique Pointer. Das sind sehr sinnvolle Typen. Und wir wollen zunächst auf den SharePointer eingehen. Der SharePointer ist im Prinzip ein Reference-Counted Smart Pointer. Das bedeutet, dass mit jeder Referenz, die auf diesen SharePointer vorhanden ist, ein interner Zähler inkrementiert wird. Bei jeder Dereferenzierung, zum Beispiel wenn ein Scope geschlossen wird, wird dieser Zähler dekrementiert. Das heißt, wenn wir unser Objekt weitergeben, das einen SharePointer darstellt, wird der Zähler intern inkrementiert, das heißt um 1 erhöht. Wenn ein Scope beendet wird, also der Destruktor aufgerufen wird, wird dieser Zähler dekrementiert, das heißt um 1 erniedrigt. Wenn der Zähler den Zustand 0 erreicht hat, wird automatisch das im SharePointer referenzierte Objekt vernichtet. Neben dem SharePointer gibt es noch den Unique Pointer. Im Prinzip markiert dieser die alleinige Herrschaft über das Objekt. Wir benötigen beim Unique Pointer keinen Zähler, der im Hintergrund das managt. Im Prinzip ist klar, der Unique Pointer ist die einzige Instanz, die auf dieses Objekt Zugriff hat. Wenn der Unique Pointer vernichtet wird, wird auch das dahinterliegende Objekt vernichtet. Das hat einige Auswirkungen. Die wohl größte Auswirkung ist, dass Kopien des Unique Pointers nicht erlaubt sind. Wenn ich den Unique Pointer kopieren dürfte, wäre es ja implizit möglich, dass zwei Objekte diesen Unique Pointer besitzen, nämlich das Original und die Kopie. Somit habe ich ein Problem. Wer soll jetzt das Objekt aufräumen? Das wollen wir ja durch den Unique Pointer verhindern. Daher sind Kopien nicht erlaubt. Wir können allerdings die Herrschaft abgeben. Wir werden das im vierten Modul sehen, wenn wir uns Move-Konstruktoren anschauen. Unique Pointer haben nahezu kein Overhead. Es ist eine weitere Referenzierung im ungünstigsten Fall notwendig. Meistens kann der Compiler allerdings das sehr gut optimieren. Und das heißt, wir sollten Unique Pointer auch für sehr, sehr viele Fälle verwenden, wo wir bis jetzt Raw Pointer verwendet haben. Betrachten wir nun Shared Pointer und Unique Pointer in einem kurzen Demo. Ich bin wieder zurück bei unserem vorherigen Beispiel. Und ich habe hier immer noch Code stehen, welcher leider einen Memory Leak erzeugt. Da ich eine Instanz von Foo auf dem Heap erstellt habe, welche anschließend nicht aufgeräumt wurde. Ich möchte jetzt dieses Beispiel durch Verwendung eines Unique Pointers verbessern. Nach wie vor möchte ich Foo auf dem Heap erstellen. Allerdings möchte ich Foo dann verpacken. Und zwar in einen Standard Unique Pointer von Foo. Das nenne ich jetzt einfach mal Foo Pointer. Und Foo Pointer nimmt diese Instanz vom Foo entgegen. Jetzt benötigen wir kein Delete-Statement her, sondern alles, was wir machen, ist dieses Delete-Statement löschen. Weiterhin werden wir in diese Exception laufen und wir sollten jetzt feststellen, dass unser Foo vernichtet wird, ohne dass ich jetzt irgendwie versucht hätte, den Vernichtungsoperator, den Delete-Operator explizit auszuführen. Das ist jetzt natürlich etwas umständlich, einen Unique Pointer so zu konstruieren. Deshalb wurde eine sehr feine Möglichkeit eingeführt, nämlich einen Unique Pointer über MakeUnique zu erstellen und den einfach den Typnamen mitzugeben und die Argumente für den Konstruktor. Das heißt, ich habe im Prinzip meinen Code jetzt so weit vereinfacht, dass ich aus zwei Zeilen eine Zeile gemacht habe. Und um ihn sogar noch etwas zu verbessern, sollte ich auch immer in C++ Auto hernehmen. Das inferiert einfach den Typ und sorgt dafür, dass ich auch unter Refactoring, das heißt, wenn ich zum Beispiel den Namen dieses Foo-Typs ändere, nur an einer Stelle hier eine Änderung vollziehen muss, nämlich bei der Übergabe des Typs, der konstruiert werden soll. Und das Schöne ist, dass ich eben auch Foo-Instanzen erstellen kann, die im Konstruktor Argumente brauchen, wie zum Beispiel zwei Integers. Und ich kann die einfach weiterreichen. Da implizit passiert genau das Richtige. Alles schön in einer Zeile, Foo wird erstellt, Foo wird vernichtet. Alles durch MakeUnique. Ich kann keine Kopien erstellen von dem Foo. Wenn ich diese Instanz Foo teilen möchte, würde ich jetzt einen SharePointer verwenden. Das kann ich jetzt entweder machen wie eben, einfach einen Standard SharePointer, oder ich verwende Standard MakeShared, was im Prinzip dieselbe Semantik hat. Allerdings Unterschied, der Autopointer ist jetzt natürlich vom Typ Standard SharePointer. Und zunächst verhält sich dieser SharePointer genauso wie der Unique Pointer. Der Grund ist ganz einfach, wir teilen diesen SharePointer mit niemandem und bei Vernichtung durch den Scope-Schließen-Operator wird automatisch der Zähler dekrementiert, das heißt von 1 auf 0 und der SharePointer wird eben auch vernichtet. Ganz anders sieht es aus, wenn ich das teile, zum Beispiel einen weiteren Shared Pointer hier außerhalb erstelle, einen Standard Shared Pointer von Foo, den ich temp nenne. Und ich sagen würde, mein temp ist jetzt auch dieses Foo, das heißt, ich kopiere das Foo. Was stellen wir dann fest? Foo wurde erstellt. Foo ist jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht vernichtet worden. Wenn wir allerdings jetzt sehr genau auf diese Anwendung schauen, werden wir feststellen, dass sobald ich Enter drücke und diese beendet wird, Foo auch vernichtet wird. Ich hoffe, man hat es gesehen. Das heißt, dass wir von Foo durch diese Kopie den internen Counter des SharePointers auf 2 gesetzt haben, durch den Vernichtungsoperator wieder auf 1 und am Ende durch den zweiten Vernichtungsoperator auf 0. Und das heißt, unser SharePointer funktioniert so, wie wir es im günstigsten Fall erwarten. Wir können also jetzt das Ownership von unserer Instanz auf Foo entsprechend aufteilen und erst wenn keiner mehr auf diese Instanz Zugriff hat, wird alles automatisch vernichtet. Okay, gehen wir abschließend noch auf das Thema der Arrays ein. Arrays sind anders. Wir haben das schon gesehen beim Thema der Allozierung. Das Problem ist, wir sollten keine Arrays in Shared oder Unique Pointer stecken. Diese vernichten ihr Objekt immer durch die Verwendung eines einfachen Delete-Operators. Wir haben bereits gesehen, für Arrays brauchen wir Delete-Array-Operatoren. Und deshalb sollten wir andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Die wohl beste Möglichkeit ist die Verwendung eines Standard-Vektors. Das ist im Prinzip das, was wir in C-Sharp und einer List kennen. Das heißt, es ist ein wachsender, durchgehender Speicherblock. Wir können Standardvektoren mit einer Anfangsgröße erstellen oder wir können bereits existierende Arrays wrappen. Und dann wird genau das vollzogen, was wir bereits beim Unique Pointer gesehen haben. Mit Vernichtung des Standardvektors werden auch die dahinterliegenden Instanzen eben vernichtet. Alternativ können wir auch ein Standard-Array hernehmen. Das ist allerdings eingeschränkter, da wir bereits zur Compile-Zeit wissen müssen, wie viele Elemente wir in dieses Array stecken möchten. Das ist unter Umständen nicht das, was wir wollen. Daher ist Standard-Vektor eigentlich immer die flexiblere Wahl. Noch ein weiteres Thema, auf das ich eingehen möchte, ist Tuples. Das ist ein sehr nützliches Utility aus dem Header-Tupel. Was Tuples auszeichnet, im Gegensatz zu anderen Sprachen, die stark typisiert sind und zur Compile-Zeit das Typsystem auflösen, ist, dass wir beliebig viele Typen mittransportieren können und beliebig viele Argumente daher haben können. Das basiert einfach darauf, dass die konkrete Tuple-Instanz wirklich erst zur Compile-Zeit erstellt wird und es keine vorgefertigten Typen gibt. Das sind die variadischen Template-Arguments, die hier zum Einsatz kommen. Also wichtig, für uns wird zur Compile-Zeit ein Typ konstruiert. Das ist sehr gut für die Performance. Der wird auch ideal ausgelegt. Tuples sollten vor allem als Datentransferobjekt verwendet werden. An sich haben sie ja keine Methoden, bis auf Methoden zum Zugriff auf die einzelnen Elemente. Wir können also quasi durch Tuples sehr einfach Elemente aggregieren. Zum Beispiel, wenn wir mehrere Rückgaben haben wollen, können wir einfach ein Tupel mit eben allen gewünschten Rückgabeelementen zurückgeben. Wir können über Standard-Get und die Verwendung eines Indexes als Template-Argument uns einzelne Argumente des Tupels holen. Auch hier wird bereits zur Compile-Zeit die entsprechende Methode generiert. Auch hier wird mit variablen Template-Argumenten gearbeitet. Allerdings variablen Template-Argumenten des Tuples. Betrachten wir noch kurz diese zwei letzten Fälle. Gut, also wir fangen hier zunächst damit an, dass wir uns ein Array über einen Standardvektor konstruieren. Der Standardvektor befindet sich im Header-Vektor. Und eine Möglichkeit, wie ich so einen Standardvektor von zum Beispiel Doubles konstruieren kann, ist, indem ich ihm eine Startgröße gebe, zum Beispiel 10. Ich könnte diesem Standardvektor auch keine Startgröße geben, dann würde der wachsen, wenn ich ihm mehr Elemente einreiche. Oder ich kann ihn schon von Anfang an befüllen durch Verwendung eines Initialisierers, zum Beispiel indem ich einfach ein paar Elemente durchgehe. In dem Fall hat der Standardvektor die Startgröße 3 und ist bereits gefüllt mit den Elementen 1, 2 und 3. Um zu sehen, dass der Standardvektor sich so ähnlich verhält wie ein Array im Hintergrund, das heißt, er ruft von Instanzen automatisch den Destruktor auf, verwende ich ihn jetzt als Standardvektor von Foo und gebe Ihnen eine Standardstartgröße von 4 mit, damit wir Instanzen von Vue erstellen können. Standardmäßig werde ich den Standardkonstruktor wieder herstellen, das heißt einen Konstruktor ohne Argumente. Und was wir jetzt hier feststellen werden, ist, dass wir viermal den Konstruktoraufruf sehen und auch viermal den Destruktoraufruf, nachdem die Applikation beendet ist. Das heißt, um das ein bisschen deutlicher zu machen, stecke ich das wieder in einen eigenen Scope. Und wir sehen viermal konstruiert und viermal vernichtet. Schauen wir uns noch kurz die Tupels an. Ist einfach im Namespace Tupel. Und was ich hier erstellen kann, ist ein Tupel von zum Beispiel ein Integer, ein Double und von mir aus auch noch ein Bool. Nenne ich jetzt einfach mal myTupel. Und belege das entsprechend mit zum Beispiel 2, 3.0 und True. Hat kompiliert, hat funktioniert. Es gibt noch einen kleinen Helfer. Ich kann im Prinzip dasselbe schreiben, allerdings durch die Zuhilfenahme von MakeTupel. Und im Prinzip müsste ich in diesem Fall die Typargumente transportieren oder aber ich verlasse mich darauf, dass die Typen alle richtig inferiert werden. Wenn ich jetzt hier über Auto fahre, stelle ich fest, dass schon ein Tupel von Int, Double und Bool erkannt wurde. Das heißt, im Prinzip spare ich mir hier Tipparbeit. Natürlich kann ich aber das durchaus auch explizit angeben. Möchte ich jetzt ein Element herausholen, verwende ich diesen Standard-Get-Operator. Also zum Beispiel, um mir den Double-Wert rauszuholen, der an der zweiten Stelle steht, das heißt Index 1, verwende ich einfach ein Get von 1 auf myTupel und stelle fest, dass ich 3 erhalte, genau das, was sich dahinter verbirgt. Damit schließen wir das erste Modul ab. Wir haben gesehen, dass es durch C++11 möglich ist, durchaus auch sichere Speicherverwaltung in C++ zu implementieren. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, in modernen C++-Programmen irgendwelche Memory Leaks, illegale Speicherzugriffe oder sonstiges zu finden. Mittlerweile können wir durch die Verwendung sehr vieler Utilities eigentlich aus einem reichhaltigen Repertoire schöpfen und durch das Verständnis von Ownership auch wirklich unsere Programme sehr genau aufbauen.